Alexander Kekulé, der Corona-Kompass. Wie wir mit der Pandemie leben und was wir daraus lernen können. Gelesen von Elias Emken und Elmar Burger.
Es gibt viele Bücher zum Thema Corona. Warum solltest du dich ausgerechnet für die Blinks zu diesem hier entscheiden? Da fallen uns vor allem zwei Gründe ein. Zum einen hilft Wissen gegen Angst. Wenn du dich aus verschiedenen Blickwinkeln über ein Thema informierst, wird es weniger furchteinflößend. Corona ist eine sehr komplexe Angelegenheit und je besser wir uns alle damit auskennen, desto besonderer können wir als Individuen, aber auch als Gesellschaft auf diese Krise reagieren. Unwissen und Angst hingegen machen uns verletzlich. Der zweite Grund versteckt sich im zweiten Teil dieser Blinks. Alexander Kekulé hat einen interessanten Vorschlag dazu, wie wir mit dem Virus leben können, ohne unser Leben massiv einzuschränken. Er plädiert für eine Kombination aus verschiedenen Maßnahmen, die ein gutes Gleichgewicht zwischen Sicherheit und Freiheit ermöglicht. Bei Büchern zum Thema Corona ist es natürlich wichtig zu wissen, wann genau sie geschrieben wurden. Alexander Kekulé hat seinen Corona-Kompass im Oktober 2020 fertiggestellt, als die zweite Welle in Europa gerade anrollte.
Blink Nummer 1. Das europäische Virus.
Was fühlst du, wenn Donald Trump vom chinesischen Virus spricht? Viele stört vermutlich der unterschwellige Rassismus in diesem Ausdruck. Aber wenn wir die Sache mal wissenschaftlich betrachten, ist die Bezeichnung chinesisch auch schlicht falsch. Denn das Virus, das momentan die Welt in Atem hält, ist eigentlich ein europäisches. Wie das? Klar, SARS-CoV-2, wie die Mediziner es nennen, tauchte zuerst in China auf, angeblich auf dem Huanan Seafood Market in Wuhan. Die chinesischen Behörden haben den Ausbruch zuerst heruntergespielt, was dazu beigetragen hat, dass das Virus den Sprung nach Europa schaffte. Dann hat die chinesische Regierung allerdings entschlossen gehandelt und den Ausbruch innerhalb weniger Wochen unter Kontrolle gebracht. Das neue Coronavirus mutiert schnell und anhand dieser Mutationen lässt sich seine Ausbreitung über unseren Planeten recht genau nachvollziehen. Das Genom des Krankheitserregers erzählt uns seine Geschichte und die handelt von Europas Versagen. Dadurch, dass die europäischen Regierungen das Virus viel zu lange Zeit nicht ernst genommen haben, konnte es sich überall in Europa unbemerkt ausbreiten. Zum Beispiel wurden lange Zeit nur Menschen getestet, die vorher in China waren und deutliche Symptome zeigten. Dadurch sind massenweise Infektionen unter dem Radar durchgerutscht. Das erschreckendste Beispiel dafür ist das Fußballspiel Atalanta Bergamo gegen den FC Valencia am 19. Februar 2020 in Mailand. Mit über 40.000 Zuschauern war es eine internationale Corona-Party. Am nächsten Tag kehrten tausende angereiste Fußballfans mit einem unsichtbaren und tödlichen blinden Passagier zurück in ihre Heimat. Am selben Tag passierte noch etwas anderes. In der Lombardei diagnostizierte eine Ärztin den ersten Fall von Corona und der Patient hatte keine Verbindung nach China. Kurz danach wurde die Region zwar abgeriegelt, doch da war es schon zu spät. Anhand der Mutationen des Virus lässt sich heute nachweisen, dass das Coronavirus, das in Amerika und Afrika wütet, aus Europa kommt. Selbst die meisten Fälle in Asien sind mittlerweile Reimporte aus Europa. Wenn die europäischen Länder so schnell und entschlossen reagiert hätten wie China nach seinen ersten Vertuschungsversuchen, hätte eine globale Pandemie vielleicht verhindert werden können.
Kurz gesagt, Europa hat viel zu zögerlich auf das Virus reagiert und dadurch eine weltweite Ausbreitung ermöglicht.
Sagen wir es ganz deutlich. Durch ihr viel zu langes Zögern haben die europäischen Regierungen tausende Menschenleben auf dem Gewissen.
Blink Nummer 2. Der Krieg der Welten. Wir gegen die Viren.
Lass uns einen kurzen Blick in eine menschliche Zelle werfen. Da ist was los. Es werden Proteine produziert, Informationen ausgetauscht, Stoffwechsel findet statt, es herrscht ein ständiges Kommen und Gehen und alles brummt nur so vor Geschäftigkeit. Das pure Leben eben. Im Inneren eines Virus sieht es ganz anders aus. Alles ist still, unbeweglich, kalt und tot. Viren haben keinen Stoffwechsel und sie bewegen sich nicht. Viren kommunizieren nicht und sie kämpfen auch nicht. Sie docken nur an Zellen an und töten sie. Vollautomatisiert. Zwischen unseren Zellen und ihren untoten Erzfeinden tobt ein Krieg der Welten, und zwar seit dem Anbeginn des Lebens. Wir wissen heute, dass es vor den ersten Einzellern schon eine RNA-Welt gab. Die Wesen in dieser Welt bestanden nur aus RNA-Strängen und erfüllten noch nicht die Kriterien des Lebens, wie Stoffwechsel oder den Aufbau aus Zellen. Die ersten Zellen entwickelten sich dann mit DNA, also der bekannten Doppelhelix. Da diese viel stabiler ist als die ältere RNA, setzten sich Wesen aus Zellen und DNA schnell auf dem ganzen Planeten durch. Die urzeitlichen RNA-Wesen verschwanden, bis auf eine Art, die Viren. Seitdem haben sich sowohl die Lebewesen als auch die Viren in langen Jahren des Kampfes gegeneinander immer weiterentwickelt. Dieses Wettrüsten hat einen entscheidenden Teil zu unserer Evolution beigetragen und mittlerweile haben wir ein geniales und komplexes Verteidigungssystem entwickelt. Unser modernes menschliches Immunsystem funktioniert in zwei Phasen. Dringt ein Krankheitserreger in unseren Körper ein, setzt zunächst die schnelle und unspezifische angeborene Immunantwort ein. Sobald er als gefährlicher Fremdkörper erkannt wird, stellen die umliegenden Zellen ihre Proteinproduktion ein. Killerzellen kommen angerast und leiten eine Art Selbstmordprogramm der betroffenen Zellen ein. Anschließend eilen die Fresszellen herbei und räumen den ganzen Schlamassel wieder auf. Gleichzeitig wird die adaptive Immunantwort ausgelöst, die aber länger braucht, um wirksam zu werden. Sie schafft Antikörper, die ganz spezifisch auf das jeweilige Virus zugeschnitten sind und es zerstören. Die besten Antikörper werden nach überstandener Krankheit als Gedächtniszellen eingelagert, sodass die adaptive Immunantwort bei einer erneuten Infektion viel schneller einsetzt. Dann sind wir gegen diese Krankheit immun, denn die betreffenden Viren werden unschädlich gemacht, bevor sie großen Schaden anrichten.
Zusammengefasst heißt das, Viren und unser Immunsystem führen seit Ewigkeiten Krieg gegeneinander und beide haben sich dadurch weiterentwickelt. Blink Nummer 3. Coronas Tarnkappenbomberstrategie.
Soweit so interessant. Aber warum sind einige Viren, wie zum Beispiel Erkältungsviren, relativ harmlos, während es das Coronavirus schafft, in wenigen Wochen unseren gesamten Planeten herunterzufahren? Hier kommen mehrere Faktoren zusammen, von denen wir uns drei genauer ansehen wollen. Der erste Grund für den fatalen Erfolg von SARS-CoV-2 ist die Tatsache, dass es erst vor kurzem vom Tier auf den Menschen übergesprungen ist. Versuche bitte mal kurz, die Sichtweise eines Virus einzunehmen. Alles, was es will, ist sich zu vermehren. Ein Virus hat kein Interesse daran, Menschen zu schwächen oder zu töten, denn in einem toten Körper kann es sich nicht mehr vermehren. Der Tod ist für Viren eine Sackgasse. Deswegen lernen Viren mit der Zeit, sich in uns zu vermehren, ohne uns umzubringen. Das beste Beispiel ist das Herpesvirus. Wenn wir ein Herpesbläschen haben, sind wir fit und aktiv und treffen andere Menschen. Perfekte Bedingungen für den fiesen kleinen Krankheitserreger. Das neue Coronavirus ist allerdings noch ganz neu in der Menschenwelt und verhält sich ein bisschen wie ein wütendes und verwirrtes Kleinkind. Einfach mal überall draufhauen und schauen, was passiert. Und genau das macht uns krank. Den zweiten Faktor, der für den Siegeszug von Corona eine entscheidende Rolle spielt, könnten wir als seine Tarnkappenbomber-Strategie bezeichnen. Natürlich hat ein Virus keinen Plan und keine Strategie, aber das Bild hilft uns zu verstehen, was eigentlich vor sich geht. Dadurch, dass viele Menschen, die sich mit dem Virus infizieren, überhaupt keine oder nur sehr leichte Symptome haben, kann es sich unbemerkt ausbreiten und dann plötzlich an ganz unvermuteten Stellen auftauchen. Und dann kommt der dritte Faktor ins Spiel, das Superspreading. Normalerweise ist Corona nicht besonders ansteckend. Wenn du zum Beispiel mit einer infizierten Person im Auto fährst, steckst du dich dabei nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 5% an. Aber vor allem in gekühlten und schlecht durchlüfteten Innenräumen können Menschen, die singen oder schreien, zu richtigen Virusstreubomben mutieren.
Das bedeutet, Corona ist auch deswegen so gefährlich, weil es sich unbemerkt oder über Superspreading-Events ausbreitet.
Das ist auch der Grund, warum sich das Virus nicht gleichmäßig wie ein Tsunami über den Erdball verteilt, sondern immer wieder an unterschiedlichen Orten plötzliche Ausbrüche verursacht.
Blink Nummer 4. Schlechte Vorbereitung und verhinderte Nachforschung.
Theoretisch waren viele Staaten der Welt perfekt auf eine mögliche Pandemie vorbereitet. Schon seit Jahren führt zum Beispiel die Johns Hopkins University groß angelegte Planspiele durch. Dabei simulieren hochrangige Vertreter aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft, was wir im Fall einer Pandemie tun würden. Auch in Deutschland gab es solche Übungen, zum Beispiel Lükex im Jahr 2007. Bei diesem Planspiel waren über 3000 Experten dabei, nicht nur aus Deutschland, sondern auch von der WHO und der EU-Kommission. Die Entscheider wissen also, wie man so eine Krise in den Griff bekommt, in der Theorie. Praktisch sieht es leider anders aus. Denn mit Katastrophenschutz lassen sich keine Wählerstimmen gewinnen. Je länger die große Pandemie auf sich warten ließ, desto mehr ließen die Staaten die Zügel schleifen. Deutschland löste zum Beispiel 2015 die Schutzkommission auf, die eigentlich für solche Fälle zuständig war. Auch die WHO ist nicht gerade gut dafür geeignet, schnelle und effiziente Maßnahmen durchzusetzen. Denn sie wird von ihren Mitgliedsländern finanziert und kann ihnen keine Anweisungen geben. In dieser behäbigen Mammutbehörde werden die Posten gerne nach Sympathie statt nach Qualifikation vergeben. Und leider ist für die WHO das wirtschaftliche Wohlergehen häufig wichtiger als das gesundheitliche. So stand die Welt zu Beginn der Pandemie mit zu wenig Ausrüstung und einer nicht besonders effizienten Infrastruktur zur Krisenbewältigung da und musste improvisieren. Leider wird auch jetzt noch nicht so klug vorgegangen, wie es möglich wäre. Es ist zum Beispiel wichtig herauszufinden, wie das Virus auf den Menschen überspringen konnte. Am sinnvollsten wäre es, den ersten Patienten zu finden und genau nachzuvollziehen, in welcher Situation die Übertragung stattfand, denn nur so können wir verhindern, dass das ein weiteres Mal passiert. Wir wissen mittlerweile, dass die Geschichte vom Seafood Market Ende Dezember nur vorgeschoben war. Es gab vorher schon Fälle. So konnte das Virus zum Beispiel schon am 18. Dezember im Abwasser von Mailand nachgewiesen werden. Doch leider kooperiert China hier nicht mit internationalen Spezialisten und hält sich auch sonst bedeckt.
Leider lässt sich zusammenfassend sagen, dass wir global gesehen sowohl bei der Vorbereitung auf die Pandemie als auch bei ihrer Erforschung keine gute Arbeit leisten.
Es wäre zum Beispiel sinnvoll, die Pelzfarmen in China auf das Virus zu untersuchen. Doch bisher wurde über solche Nachforschungen im Reich der Mitte noch nichts bekannt.
Blink Nummer 5. Testen und Impfen.
Wenn wir Noten für die Krisenbewältigung vergeben dürften, würde die Politik in den meisten Ländern wohl durchfallen. Aber zum Glück gibt es in der Corona-Klasse auch richtige Streber. Die Medizin hat unglaublich schnell Fortschritte gemacht. Zuallererst bei den Tests. Am 7. Januar 2020 wurde das Virus erstmals isoliert und schon 3 Tage später veröffentlichten Forscher sein Genom. Seit diesem Tag können ausgerüstete Labore das Virus mit Hilfe von Tests nachweisen. Heute haben wir 3 Arten von Tests zur Verfügung, die zusammengenommen unsere wichtigste Waffe gegen die Ausbreitung von Corona darstellen. Die wohl bekanntesten sind die PCR-Tests. Sie sind sehr sensitiv, weisen das Virus also schon bei einer geringen Konzentration nach. Allerdings fallen diese Tests auch bei Menschen positiv aus, die nur wenige Viren in sich tragen und deswegen nicht oder nicht mehr ansteckend sind. Dann gibt es die Antigen-Schnelltests. Sie können in großen Mengen produziert werden, sind günstig und einfach anzuwenden. Daher sind sie besonders für Länder mit schlechter medizinischer Infrastruktur ein Segen. Du kannst sie dir ein wenig vorstellen wie einen Schwangerschaftstest, einschließlich der beiden Streifen. Allerdings sind sie weniger zuverlässig als die PCR-Tests. Und schließlich gibt es noch die Antikörpertests, die anhand einer Blutprobe gemacht werden. Sie weisen nach, ob jemand in den vergangenen Wochen bereits infiziert war. Ein Medikament, um Corona zu behandeln, wurde bisher noch nicht entwickelt, aber mittlerweile gibt es einige Erfolge mit Cortisonpräparaten. Die größte Hoffnung ruht daher momentan auf den Impfstoffen. Es werden vor allem 2 Arten entwickelt: Vektorimpfstoffe wie der von AstraZeneca und RNA-Impfstoffe, zum Beispiel von Moderna und BioNTech. Bei RNA-Impfstoffen handelt es sich um eine ganz neue und vielversprechende Technologie. Sie hat allerdings den Haken, dass sie noch nicht ausführlich getestet wurde und sich nicht genau sagen lässt, wie das Immunsystem auf diese Impfstoffe reagieren wird.
Fassen wir also zusammen. Tests helfen uns, die Ausbreitung des Virus zu verhindern, solange die Bevölkerung noch nicht geimpft ist.
Aber auch wenn Impfstoffe da sind, ist die Pandemie nicht sofort vorbei. Vermutlich wird das Virus mutieren, aus dem Ausland zurückkommen und sich in ungeimpften Gruppen weiter verbreiten. Wir müssen leider sagen, Corona ist gekommen, um eine ganze Weile zu bleiben. Aber einige Länder kommen ja auch ohne Impfstoff ganz gut durch die Krise.
Blink Nummer 6. Welche staatlichen Maßnahmen funktionieren?
China, Senegal und Uruguay haben die Pandemie vorbildlich in den Griff bekommen, während in Europa und den USA die Krankenhäuser zusammenbrechen. Was ist da los? Welche Maßnahmen haben funktioniert und welche nicht? Im Prinzip ging es zu Beginn der Pandemie nur um Schnelligkeit. Europa war mit seinen Maßnahmen einfach zu spät dran und dann kamen sie zu zögerlich. Das liegt am Zusammenspiel von Wissenschaft und Politik in den westlichen Ländern. Während sich die Forscher längst einig waren, dass Alarmstufe Rot herrscht, wollten die Politiker es sich nicht mit den Wählern verscherzen. Schulschließungen und Ausgangssperren sind unpopulär. Deswegen wurden sie in den westlichen Ländern erst beschlossen, als es dort die ersten Toten gab. Und das war, epidemiologisch betrachtet, einige entscheidende Wochen zu spät. Hier müssen sowohl Politik als auch Wissenschaft ihre Hausaufgaben machen. Wissenschaftlerinnen müssen für zukünftige Pandemien lernen, deutlicher zu kommunizieren. Und die Politik muss sich dazu durchringen, beherzter zu handeln. Aber auch die Bürgerinnen und Bürger spielen hier eine Rolle. Wenn sie verstehen, wie Pandemien funktionieren, werden die Politiker früher härtere Maßnahmen beschließen. Was haben die Länder getan, die Corona erfolgreich eingedämmt haben? Thailand hat zum Beispiel schon ab dem 5. Januar 2020 alle Einreisenden mit Wärmekameras kontrolliert und gegebenenfalls in eine strenge Quarantäne geschickt. Das Ergebnis? Bis Oktober gab es dort weniger als 60 Tote. Uruguay hat im März seine Grenzen dicht gemacht, die Schulen geschlossen und Masken in öffentlichen Verkehrsmitteln empfohlen. Bisher gab es in dem Land weniger als 50 Tote. Und das ganz ohne Lockdown oder geschlossene Geschäfte. China wurde als einziges Land vollkommen ohne Vorwarnung von dem neuen Virus heimgesucht. Dank strikter Ausgangssperren und genauer Nachverfolgung war Corona dort 2,5 Monate nach dem Ausbruch weitestgehend unter Kontrolle. Du siehst, es kommt wirklich nur auf Schnelligkeit und Entschlossenheit an.
Auf den Punkt gebracht? Das Wichtigste ist, schnell und entschlossen zu handeln, bevor sich das Virus überall verbreitet. Denn dann ist es schwierig, es wieder einzudämmen.
Europa hingegen führt einen nervenauftreibenden Eiertanz auf. Die Zahlen gehen hoch, die Politik beschließt einen Lockdown. Also nehmen die Neuinfektionen wieder ab und die Maßnahmen werden gelockert. Hin und her. So wird man allerdings kein Virus los, nur das Vertrauen der Bevölkerung. Auch für die Wirtschaft ist dieses wankelmütige Vorgehen maximal belastend.
Blink Nummer 7. Die Smart-Strategie, um mit dem Virus zu leben.
Wir sehen also, den europäischen Ländern fehlt eine langfristige, gut durchdachte Strategie. Wie könnte die aussehen? Sie müsste auf jeden Fall langfristig funktionieren, möglichst viele Leben retten und Risikogruppen schützen. Alexander Kekulé hat dafür einen Vorschlag namens SMART. Er besteht aus 5 Maßnahmen, die miteinander kombiniert werden. Das S in SMART steht für Schutz der Risikogruppen. Das gilt vor allem für Altenheime und Krankenhäuser. Dort sollte man nur mit einem negativen Schnelltest Zutritt erhalten. Andere Risikogruppen, zum Beispiel Übergewichtige, bekommen das, was sie brauchen, um sich selbst zu schützen, vor allem Masken und Tests. Das M steht für Masken im Alltag. Menschen aus Risikogruppen sollten FFP-Masken tragen, für die anderen reichen OP-Masken oder Mund-Nasen-Bedeckungen. Die sollten wir in Innenräumen tragen, wann immer es möglich ist. Wenn draußen der Mindestabstand eingehalten wird, sind sie unnötig. A steht für aerogene Übertragung vermeiden. Das bezieht sich vor allem darauf, dass wir Innenräume sicher gestalten müssen. Dazu brauchen wir ausgetüftelte Lüftungssysteme und vor allem keine Kühlung, da sich das Virus bei kälteren Temperaturen besonders schnell überträgt. Hier gibt es noch einiges nachzuholen. Das R in SMART steht für reaktionsschnelle Nachverfolgung. Die könnten wir dadurch erleichtern, dass zum Beispiel bei Veranstaltungen und Treffen ab 20 Personen jeder Teilnehmende seinen Namen und seine Telefonnummer angeben muss. T schließlich steht für Tests für alle. Der Staat sollte unbegrenzte Tests in den Apotheken gegen einen Euro Schutzgebühr zur Verfügung stellen. Mitarbeiter von Kitas und anderen sensiblen Bereichen sollten standardmäßig 2x pro Woche getestet werden. Ja, das ist teuer. Aber wir können es uns leisten. Smart setzt auf Eigenverantwortung und ermöglicht uns, langfristig mit dem Virus zu leben, ohne das komplette öffentliche Leben immer wieder herunterzufahren. Dabei bietet es trotzdem Flexibilität. Wenn zum Beispiel die Infektionszahlen nach oben gehen, könnte der Gesetzgeber festlegen, dass schon bei Treffen ab 10 oder 5 Leuten die Kontaktdetails erfasst werden müssen.
Wir können zusammenfassen, dass die Smart-Strategie das ideale Gleichgewicht zwischen Sicherheit und Freiheit ermöglicht.
Sagen wir es ganz deutlich. Es würde auch mit Smart noch einige wenige Todesopfer geben. Absolute Sicherheit ist nur gegeben, wenn wir alle in Taucheranzügen zu Hause bleiben. Dann wäre allerdings auch der wirtschaftliche und psychologische Zusammenbruch sicher. Die Smart-Strategie stellt hingegen einen guten und gangbaren Mittelweg dar.
So, das war das Corona-Jahr 2020 im Zeitraffer, samt Vorschlägen für das zukünftige Vorgehen. Was denkst du, könnte die Smart-Strategie funktionieren? Findest du das alles übertrieben? Oder würdest du dir vielleicht sogar einen absoluten Lockdown wünschen, so lange, bis das Virus ein für alle Mal besiegt ist? Jetzt ist auf jeden Fall ein guter Moment, um sich zu überlegen, was wir in Zukunft besser machen können. Alexander Kekulé beschließt sein Buch mit einer nachdenklichen Note. Wir dringen immer weiter in den Lebensraum von Wildtieren vor und nehmen ihnen durch Umweltzerstörung und den Klimawandel auch noch die letzten Rückzugsmöglichkeiten. So ist es nur eine Frage der Zeit, bis das nächste gefährliche Virus vom Tier auf uns Menschen überspringt. Eigentlich sollten wir diese Pandemie also so schnell wie möglich in den Griff bekommen und uns dann den grundlegenderen Problemen auf unserem Planeten widmen. Wir hoffen, wir konnten etwas Klarheit in das Wirrwarr der Corona-Krise bringen und dich dazu anregen, dich weiter darüber zu informieren. Vielleicht ja bei deinem nächsten Besuch bei Blinkist.